Dieser Morgen ist doch wirklich wunderschön, oder? Jetzt haben wir so lange nicht die Sonne gesehen. Plötzlich ist sie wieder da und wir merken, der Sommer kommt irgendwie zurück. Und vielleicht erinnern wir uns sehr gut an den Urlaub, den wir gerade hinter uns haben, oder? Nicht eine Nacht irgendwo jetzt richtig versteckt im Wald, wo es ängstlich wird. Nein, nein. Wenn wir uns jetzt treffen, vielleicht zum ersten Mal nach dem Urlaub, was machen wir da als erstes? Ich denke mal, wir tauschen wahrscheinlich so das Erlebte mit aus, oder? Weil viele von euch habe ich jetzt über Wochen hinweg nicht gesehen. Vielleicht haben wir gleich noch ein bisschen Möglichkeit, nach dem Gottesdienst beim Kaffee uns vielleicht ein bisschen auszutauschen. Das wäre echt schön. Urlaub ist eine tolle Sache, aber die Schule hat angefangen. Ja, letzte Woche standen die kleinen Kinder hier vorne, die jetzt zum ersten Mal in die erste Klasse gingen. Und jetzt ist eine Woche schon hinter euch, fast eine ganze Woche. Ne? Ich glaube, ihr seid am Dienstag gestartet. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ihr euch jetzt trefft, wenn ihr heute eure Freunde trefft, eure Verwandten trefft, dann redet ihr nicht mehr über den Urlaub, das ist längst vorbei. Dann redet ihr über die Schule, ist doch klar, oder? Die tollen Dinge, die ihr da erlebt habt. Und ich hoffe, ihr redet begeistert von der Schule. Nicht? Ah, ich rede jetzt noch nicht von den Älteren, ich rede von den Kleineren. Ne? Sobald das danach ein bisschen weitergeht in der Schule, merkt man, naja, das geht doch nicht alles so einfach und spielerisch. Da kommen doch noch ganz andere Dinge auf einen zu. Da kommen auch bestimmte Tests danach, ja, Klassenarbeiten. Und da kommen ein bisschen weiter in den höheren Klassen, kommen Prüfungen auf einen zu. Und dann wird das schon gar nicht so einfach. Anfangs wird dann immer nur so ein bisschen überprüft, naja, haben die denn was gelernt? Wissen die denn auch ein bisschen was? Und es wird einfach das Wissen abgefragt. Ne? Wir kennen alle noch die Vokabeltests, wo einfach abgefragt wird, ja, was weiß er denn? Später kommt es dann schon darauf an, dass man ja, bei den Klassenarbeiten etwas anwenden kann, was man vorher gelernt hat. Das Gelernte muss man dann auch irgendwie auf andere Bereiche übertragen können. Ob man etwas weiß und es aber auch anwenden kann, ja, da bestehen ganz große Unterschiede manchmal. Spätestens bei der Fahrprüfung, ne, wenn man 18 ist oder 17 heutzutage, dann kommt es drauf an. Theoretisch gelernt, schön. Man kennt alles über den Straßenverkehr und dann geht es zur Fahrprüfung. Bei der Fahrprüfung wird dann nicht mehr das Theoretische abgefragt, sondern ob man das, was man gelernt hat, tatsächlich anwenden kann. Und nur der, der sicher fahren kann, der besteht die Prüfung. Prüfungen. Ich möchte heute Morgen über eine Prüfung reden. Die Prüfungen, über die ich gerade gesprochen habe, in der Schule oder Fahrschule oder auch an der Uni, da gibt es manche Prüfungen, die man auch mal durchrasseln kann und sie nochmal wiederholen kann. Es gibt aber im Leben Prüfungen, die kann man nicht wiederholen. Die passieren nur ein einziges Mal. Prüfungen. Ich denke, viele Prüfungen können uns umhauen oder auch stark machen. Was sind da so Prüfungen auch gerade in unserem Leben? Das könnten Krankheiten sein. Das könnten Naturkatastrophen sein, von denen wir immer wieder hören. Gerade erst gestern wieder ein Erdbeben. Es können vielleicht Menschen sein, mit denen wir zu tun haben. Es kann einfach alles Mögliche sein. Manche Prüfungen sind nur Augenblicke. Und schon stellt man fest, wie ist der Mensch? Was weiß er? Was kann er? Wie lebt er? Manche Prüfungen können sich über Jahrzehnte hindauern. Und diese Prüfungen, sie offenbaren nicht nur, was man weiß, was man so gelernt hat. Die offenbaren im Prinzip, wie wir sind, wie wir handeln. Sie offenbaren unser innerstes Sein. Sie offenbaren unseren Glauben. Sie offenbaren unser Vertrauen, unseren ganzen Charakter. Über so eine Prüfung möchte ich heute Morgen reden. Wir haben ja den Text schon vorher durch Jakob gelesen bekommen. Und ich denke, dass man in diesem Text, bei der Prüfung, die Abraham durchgehen musste, dass wir in dem Bereich drei Prüfungen eigentlich haben. Ich denke, dass einmal hier die Liebe Abrahams zu Gott hin überprüft wurde, von Gott. Zum anderen sein Glauben. Und drittens, denke ich, war das eine Prüfung seines Gehorsams. Gott wollte wissen, ob Abraham tatsächlich zu ihm steht, wenn es ihm schlecht geht. Er hatte ihm ja häufig gesagt, dass er ihn segnen würde. Und er hat ihn gesegnet. Und Abraham hat gute Zeiten erlebt. Natürlich manche schwere auch. Ja? Aber Gott wollte prüfen, wie verhält sich ein Abraham, wenn es ihm richtig schlecht geht. Dazu musste schon etwas her, was wirklich außergewöhnlich war. Etwas, was überhaupt nicht logisch war. Richtig außergewöhnlich. Etwas, was Abraham nicht leicht tun konnte. Und ich glaube, dass diese Prüfung den Abraham wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen hat. Endlich, er war doch schon alt geworden, endlich ging es ihm eigentlich gut. Und Gott hatte ihm zugesagt, dass er ihn segnen würde. Gerade erst im Kapitel davor, wir können das mal zu Hause nachlesen, ja, hat Abraham einen Vertrag abgeschlossen mit Abimelech, der ihm einfach Sicherheit zusicherte, der ihm Frieden zusicherte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade jetzt Abraham sich zurücklehnen wollte. Er wollte einfach mal abwarten, die Dinge, die da kommen sollten. Die Familie sollte wachsen. Gott hatte ihm zugesagt, er wird eine große Nation. Er wollte bestimmt in aller Ruhe Opa werden. Seine Enkel schaukeln und sehen, wie es weitergeht. Und plötzlich dieses hier. Wir haben es gelesen, Vers 2. Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und opfere ihn. Eine absolut eindeutige Aussage. Es gab kein Vertun. Abraham hatte sich nicht verhört. Nein, es ging nicht um irgendeinen Isaak, nicht um irgendein Opfer, es ging um seinen Sohn. Gott selbst weist ihn noch auf seine Beziehung zu seinem Sohn hin. Eigentlich sagt Gott hier, Abraham, weißt du, deine einzige Hoffnung, deine Zukunft, dein Allerliebstes, den Isaak, den sollst du mir opfern. Gott wusste sehr genau, dass Abraham seinen Sohn Isaak liebte und deswegen spricht er das Thema auch an. Und gerade deshalb ist diese Prüfung auch so außergewöhnlich. Gerade ihn sollst du opfern. Ich denke, dass es eine fürchterliche Prüfung ist. Es müsste Abraham fürchterlich schwer gefallen sein, einfach auf seinen Sohn, auf die Idee zu verzichten, seinen Sohn nicht mehr zu haben. Oder die Idee zu haben, der Sohn ist nicht mehr da. Aber etwas noch viel, viel Schlimmeres, er musste ihn doch selber auch noch töten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist das das, was Gott wirklich wollte? Sag mal, Abraham, so scheint hier die Frage zu sein. Liebst du Gott, liebst du mich wirklich mehr als deinen Sohn? Wenn du mich mehr liebst als deinen Sohn, dann beweise es doch. Was für eine Prüfung. Es ist eine Sache, einfach zu sagen, ja klar, Herr, sicher, natürlich liebe ich dich. Aber eine ganz andere, das danach in der Praxis auch anzuwenden. Eine ganz andere. Wir waren jetzt im Sommer in Nordamerika und wir haben viel mit dem amerikanischen Dollar zu tun gehabt. Da steht nach wie vor auf der Dollarnote, ja, in God we trust, auf Gott vertrauen wir. Es ist eine Sache, diesen Schein jeden Tag in der Hand zu haben, diese Schrift da zu lesen, auf Gott vertrauen wir, aber eine völlig andere, auch tatsächlich auf Gott zu vertrauen. Das ist gar nicht so einfach, wenn es danach um die Praxis geht. Ich bin überzeugt, dass uns diese Prüfung von Abraham nicht einfach so als eine Geschichte übermittelt wurde, sondern dass wir davon lernen, zu einem ganz bestimmten Zweck. Und ich denke, dass Gott auch uns auf bestimmte, unterschiedliche Weise auch immer wieder einfach überprüft, wie unsere Liebe eigentlich zu ihm ausschaut. Glücklicherweise macht er das nicht so radikal wie bei Abraham. Aber Jesus hat mal gesagt, wer Vater oder Mutter, wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht würdig. Ist das nicht genauso eine absolut harte Prüfung für jeden von uns? Obwohl wir da in keiner Weise irgendwie aufgefordert werden, unserem Nächsten was Böses zu tun. Nein, ganz im Gegenteil. Wir sollen sie lieben, wir sollen sie ehren. Vielleicht müssen wir uns an der Stelle vielmehr fragen, ja, wie viele Dinge gibt es eigentlich so in meinem Leben, die ich mehr liebe als meinen Herrn Jesus? Wie viele Dinge sind mir wichtiger als die Gemeinschaft mit ihm? Wie viele Dinge würde ich auf gar keinen Fall aufgeben? Schon gar nicht wegen meiner Religion. Weil ich sie mag. Weil ich das gerne tue. Stell dir vor, du hast vielleicht 1-2 Jahre in deinem Haus gebaut, mit vielen Leuten zusammen, hast es fertig gebaut. Ja, es gefällt dir richtig gut, bist gerade eingezogen und Gott würde dir sagen, weißt du was, das ist nichts für dich. Gib's weg, zieh woanders hin, wohne in einer anderen Hütte. Ja, der Gedanke ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergebracht, aber stell dir vor, das wäre so. Würden wir das ganz einfach so tun? Stell dir vor, da ist dein Auto gerade richtig schön aufgemotzt, oder heute nennt man das getuned. Ja, es ist richtig so auf deine Bedürfnisse angepasst und da sieht es richtig super aus und alle gucken drauf, wenn du auf der Straße entlang fährst. Es gefällt dir top. Und plötzlich wird Gott ganz leise sagen, weißt du was, das ist nichts für dich. Das ist gefährlich für dich. Ja, gib das Ding mal weg. Ein alter Karren tut es auch. Ja, wir merken, das wird ganz schön schwer werden. Es ist schwierig, wenn es danach wirklich hart auf hart geht, wenn man etwas aufgeben muss. Stell dir vor, du hast jahrelang studiert und du warst gut und du hast dein Diplom endlich in der Tasche, sprich vielmehr vielleicht nicht in der Tasche, sondern irgendwo gut eingerahmt an der Wand hängen. Der Beruf gefällt dir. Und Gott sagt zu dir, nee, das ist nichts für dich auf Dauer. Ja, Hilfsarbeiter tut es auch. Praktisch? Wäre das einfach aufzugeben? Ich glaube nicht. Ich glaube, viele von uns würden bei solchen Prüfungen ganz schnell und vielleicht kläglich versagen. Aber wie gesagt, zum Glück prüft Gott uns sehr häufig nicht auf diese Art und Weise. Sondern einfach viel ruhiger, viel leiser, viel einfacher und doch bestimmt. Nach dem Motto vielleicht, sag mal, liebst du dein Hobby eigentlich mehr als mich? Warum verschwendest du dann so viel Zeit darauf? Liebst du eigentlich deinen Computer vielleicht mehr als mich? Warum bleibt dir keine Zeit für andere Dinge über? Liebst du vielleicht dein Geld mehr als mich? Warum gibst du mir so wenig davon wieder? Denn alles, was du hast, hast du von mir. Liebst du vielleicht dich selbst mehr als mich? Warum hast du dann Angst, wenn du von mir weitersagen sollst? Ja? Warum wackeln deine Knie, wenn du hier vorne was erzählen sollst? Liebst du mich mehr? Merken wir, dass Gott auf viele verschiedene Weise unsere Liebe zu ihm überprüfen kann und tut. Und ich hoffe, wir lernen von Abraham die Prüfung der Liebe zu bestehen und unsere Durchfallquote ist in diesen Dingen nicht zu hoch. Aber diese Prüfung hier von Abraham war nicht nur eine Prüfung seiner Liebe, sondern es war eine Prüfung auch seines Glaubens. Ja? Es ging ganz klar um den Glauben. Gott hatte Abraham versprochen, dass er eine große Nation werden würde. Gott hat es ihm zugesagt. Schon allein in 1. Mose Kapitel 12 können wir das nachlesen. Noch bevor Abraham aus Ur ausgezogen ist, hatte Gott gesagt, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Später musste Gott dann seinen ersten Sohn, den Ismael, wegschicken mit seiner Mutter. Auch das war eine große Prüfung für ihn. Hat Gott ihm wieder gesagt, weißt du, durch Isaak werde ich dich eine große Nation machen. Oder durch ihn wirst du zu einer großen Nation werden. Und jetzt, da nur noch Isaak über war, jetzt sollte er ihn einfach abgeben? Wo blieb denn hier die Logik? Es gab keine Logik. Wie konnte Gott Abraham glauben, wenn es so aussah, als ob Gott sich selber widersprechen würde? Gott hatte doch wohl nicht vergessen, was er gesagt hatte. Oder hat er es sich anders überlegt? Ich weiß nicht, was Abraham gedacht haben muss. Ich denke, verstehen konnte das ganz bestimmt nicht. Hier kam es alleine auf seinen Glauben an. Wenn Gott gesagt hat, dass er mich zu einer großen Nation macht, dann tut er das. Punkt. Wenn er gesagt hat, dass das durch Isaak passiert, dann tut er es. Schluss. Er ging sogar so weit zu glauben, dass Gott den Isaak auch wieder lebendig machen könnte, nachdem er tot war. Ich weiß nicht, ob er je vorher von einer Auferstehung gehört hatte, keine Ahnung. Aber wir lesen genau davon im Hebräerbrief Kapitel 11, in den Versen 17 bis 19. Da steht, durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak dargebracht, und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könnte. Soweit ging der Glaube von Abraham. Glauben heißt ja Vertrauen. Abraham traute es Gott zu, dass er trotz des Opfers durch Isaak eine große Nation werden würde und dass Gott das machen würde. Und ich denke, auf diesen Glauben kommt es eigentlich an. Die Frage ist, inwieweit glauben wir Gott praktisch? Glauben wir, dass Gott uns durch alles hindurchtragen kann, das uns begegnet im Leben? Glauben wir, dass Gott alles kann? Ja, in der Bibel steht es klar drin. Gott ist allmächtig. Er hat alles geschaffen. Er hält alles in seiner Hand. Er kann alles. Glauben wir das? Glauben wir dann, dass er es auch tatsächlich tut? Ich glaube, da liegt der große Unterschied drin. Ne? Es ist einfach zu glauben, dass Gott alles kann, wenn er der Schöpfer der Welt ist. Aber glauben wir ihm tatsächlich, dass er tun wird, was er zusagt? Glauben wir das? Warum haben wir denn Sorgen zwischendurch, wenn es um unsere Zukunft geht? Weil wir vielleicht genau da nicht genug glauben, dass er es auch tun wird. Wir zweifeln manchmal nicht an den Möglichkeiten Gottes. Wir zweifeln an seinem Willen, dass er es machen wird. Ja, wir haben schon vorher gehört, wir werden demnächst eine Evangelisation haben hier. Trauen wir ihm zu, dass er Leute zum Glauben führt? Denn dafür machen wir das ganze Jahr. Trauen wir ihm zu? Oder glauben wir nur, dass er könnte, wenn er dann wollte? Abrahams Reaktion auf diese Aufforderung, seinen Sohn zu opfern, zeigt eines sehr deutlich. Abraham glaubte nicht nur, dass Gott tun kann, er glaubte, dass Gott tun wird. Dass Gott seine Zusagen hält. Deshalb hat er seinem Sohn auch einfach getrost gesagt, weißt du, auf die Frage hin, ja, wo ist denn das Lamm? Gott wird schon dafür sorgen. Ganz ruhig und ganz gelassen. Denken wir einmal an die Geschichte von Schadrach, Meshach und Abednego, ne, in dem Feuerofen mit Nebukadnezar. Was Nebukadnezar sagte, sag dich ab von deinem Gott. Ja, und die Frage war ganz klar, wer ist der Gott, der euch retten könnte aus meiner Hand? Und die Jungs sagten, der Herr kann das sehr wohl. Und sie sagten noch hinterher, und er wird auch. Ja, guckt euch mal den Vers genau an. Und er wird auch, und Gott hat. Sie haben sich darauf verlassen, dass Gott tatsächlich handelt. Und nicht nur, dass er kann. Warum? Weil Gott einfach immer hält, was er verspricht. Er hält, was er verspricht. Wie schaut es aus mit unseren Prüfungen in unserem Leben? Die Prüfung unseres Glaubens. Wie schneiden wir da ab? Ich denke, dass für Abraham es nicht nur eine Prüfung auch des Glaubens war, sondern auch eine Prüfung seines Gehorsams. Das sehen wir in der Geschichte auch ganz klar. Vieles hatte Abraham sicherlich in seinem Leben mit Gott schon erlebt. Er hatte viel gesehen, er war alt geworden. Ja, und er hielt sich an Gott, ganz klar. Aber wir sehen an seiner Reaktion ganz klar, dass er spontan gehorsam war. Er hat keine langen Überlegungen angestellt. Er ist nicht auf einen Handel eingegangen und hat gesagt, ja, geht das nicht doch anders? Er hat noch nicht mal Zeit gezögert. Gar nichts. Spontan, wir lesen da, am nächsten Morgen nahm er seinen Sohn, zwei Knechte, Esel, Holz, Messer und los ging's. Ich kann mir gut vorstellen, dass es die drei schlimmsten Tage seines Lebens waren. Unterwegs mit dem Sohn, mit den Knechten. Jetzt werde ich meinen Sohn opfern. Und er zieht nach Moria. Moria, wisst ihr, wo Moria liegt? Moria ist in Jerusalem der Platz, wo später der Tempel gebaut wurde durch Salomo. Moria. Das können wir in Chroniker Kapitel 3, Vers 1 nachlesen. Aber Gott hatte den Gehorsam gesehen. Er ließ es nicht so weit kommen. Es war ganz sicherlich von vorn auch nicht sein Plan, von vornherein nicht sein Plan gewesen. Aber jetzt wusste Gott endlich, dass Abraham ihn liebte, dass er seinen Worten glaubte und dass er völlig gehorsam war. Gott hatte alles schon vorbereitet. Der Widder, der war schon verfangen da im Gestrüpp. Das Opfer, das eigentlich vorgesehen war. Die Prüfung von Abraham, sie war überstanden. Der Engel, der hernach zu Abraham kam, nannte das Ganze Gottesfurcht. Sehen wir, Gottesfurcht ist nicht einfach eine Angst vor Gott, sondern Gottesfurcht zeigt sich in der Liebe. Sie zeigt sich in dem Glauben. Sie zeigt sich aber auch im spontanen Gehorsam. Das ist Gottesfurcht, praktisch. Gehorsam ist das, was Gott auch von uns erwartet. Noch einmal, zum Glück prüft Gott uns nicht so hart wie den Abraham hier. Zum Glück. Er tut es leise. Und dennoch tut er es durch verschiedene Dinge, die uns im Leben begegnen. Durch leise Fragen, durch Menschen, die auf uns zukommen, durch viele Begebenheiten im Leben. Aber er prüft uns. Er schaut, wie wir uns verhalten. Ich habe keine Ahnung, wie Gott zu dir redet. Ich weiß nicht, wie er zu dir reden wird. Vielleicht in diesem Schuljahr, im nächsten Semester, vielleicht in deinem nächsten Lebensjahr oder überhaupt in der Zukunft. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was auf dich zukommt. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Eines weiß ich aber mit totaler Sicherheit. Es gibt da nichts, was Gott nicht vorher wüsste. Es gibt da nichts, wo er nicht drüber stehen würde. Es gibt da nichts, was er nicht schaffen könnte. Das ist gar keine Frage. Gott steht immer zu seinen Zusagen. Er kennt nicht nur das Ende im Voraus, sondern er trägt uns auch durch diese Prüfungen hindurch. Und das ist das Schöne für uns jetzt im Neuen Testament. Ich denke, Paulus, der hat das ganz klar auf den Punkt gebracht, als er sagte in Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Nicht wir sind die großen Macher. Gott steht da im Hintergrund und er hilft uns da hindurch. Er trägt uns hindurch. Er steht zu uns. Daher wünsche ich, dass diese Predigt uns einfach Mut macht. Dass sie uns Mut macht, getrost in die Zukunft zu gehen. Sei es nun die Prüfungen in der Schule, sei es nun die Prüfungen in unserem Leben. Dass wir mutig da reingehen. Keine Angst davor, weil Gott da ist. Weil er uns schon durchträgt. Weil er uns hindurchhilft. Diese Predigt soll uns Mut machen, gezielt auch auf Gottes Reden einfach zu hören. Leise werden. Und schauen, was will Gott eigentlich von mir? Bin ich vielleicht schon mitten in deiner Prüfung? Ich merke es einfach nicht, weil das Leben so stressig vor mir herläuft. Die Predigt soll uns Mut machen, dass wir einfach unsere Liebe zu Gott, dass wir unseren Glauben an Gott und unser Gehorsam Gott gegenüber einfach praktisch leben. Dass wir mit Gottes Hilfe unsere Prüfung bestehen können. Möge der Herr uns darin segnen. Amen.